Ja, ich möchte am Anfang erstmal die Geschichte erzählen, um die es heute geht, für, auch mit Bildern. Und dann werde ich noch etwas weiteres dazu sagen. Also, wir hatten ja schon vor einiger Zeit mit Nehemia begonnen. Nehemia war ja ein Mundschenk des Königs, was heute Irak so die Gegend ist, ja, also aus eurer Heimat so ungefähr, ne? Oder Iran, wissen schon die Ecke. Da war der Nehemia und er war ja Jude und hörte von der Zerstörung der Mauern in Jerusalem und dass die immer noch nicht aufgebaut worden waren, obwohl sie ja schon das Recht hatten, die eigentlich wieder aufzubauen. Ja. Genau, wir hörten, dann sind sie nach Jerusalem gereist und hatten ziemlich einen guten Erfolg gehabt und die Mauern wieder hier fleißig aufgebaut. Aber was wir gesehen haben, als sie dann da anfingen, kamen auch viele Feinde oder auch Feinde, die wollten das nicht und wollten sie mit kriegerischen Mitteln noch abhalten. Aber auch das bewältigte Nehemia und so verteidigten sie sich und es ging zwar ein bisschen langsamer voran, aber sie haben sich nicht abbringen lassen. Wie schwierig das ist. Auf der einen Seite hatten sie viele Kämpfe nach außen, dass die Feinde sie bedroht haben. Aber dann haben wir gesehen, es gab auch Widerstände aus den eigenen Reihen. Nehemia auch seine eigenen Leute in Schwierigkeiten gemacht hatten. Und da merkt man, wenn die Schwierigkeiten von außen sind, ja, dann ist man vereint zusammen, kämpft man gegen den Feind. Aber wenn dann die Schwierigkeiten innerhalb der Gemeinde kommen oder der Juden, ja, dann kann schnell alles schwierig werden. Ja. Dann kann schnell auch dadurch die Arbeit zum Erliegen kommen. Und so beklagten sich einige ärmere Juden dann beim Nehemia. Ja, wir konnten jetzt, weil wir bei der Mauerbau wollten haben, nicht unsere Felder bestellen, haben nicht mehr Nahrung. Wir haben kein Geld mehr, wir müssen leihen, damit wir überhaupt noch Nahrung haben und so weiter. Und es gab auch ein paar reiche Juden, die haben dann mit Zinsen Aufschlag von ihnen genommen und es war eine große Ungerechtigkeit da in dem Volk. Und Nehemia sprach dann zu den reichen Leuten im Volk und hat gesagt, das geht nicht, ihr dürft nicht die armen Leute bedrücken. Und wir helfen alle gemeinsam an dem Mauerbau und wir müssen uns auch gegenseitig versorgen. Es geht nicht, dass ihr die Geschwister, die Brüder und Schwestern hier noch so ausnutzt. Ja. Ja, das hatten wir beim letzten Mal gesehen, wie Nehemia dann damit in weiser Umsicht gegangen ist. Und von Nehemia selbst wird gesagt, er war ja dann auch schon als Statthalter eingesetzt, er hat auf sein Einkommen komplett verzichtet. Er hat gesagt, ich habe genug, ich bin ja Mundschenk gewesen, Minister bei den Medo-Persern, ja, und mir geht's gut. Und hat im Gegenteil noch selber von seinem Geld die Leute versorgt, eine große Tafel gemacht, vielen zum Essen gegeben. Ja, ja, und so war er ein gutes Vorbild auch dann auch für die anderen Reichen, dass sie gesehen haben, Mensch, wir müssen wirklich miteinander auch teilen, da wenn wir es haben. Ja. Und wenn Bedarf da ist. Dann. Ja. Wir sehen allerdings die Feinde, denen ist es immer noch nicht genug. Die merken, dieser Nehemia bewältigt alle möglichen Probleme. Die inneren Probleme und die äußeren Probleme hat er gut gekämpft. Jetzt müssen wir was finden. Wie kriegen wir den da weg? Am besten, wir nehmen den Nehemia weg von dort, ne? wenn der so ein guter Führer ist. Ne? Und so macht dann der Sanballat und Tobia und die machten dann einen Plan und haben gesagt, komm zu uns nach in einem Ort weiter außerhalb, kommt zu uns, wir können so eine Art haben vielleicht eine Friedenskonferenz machen oder sonst ja irgendwas. Ja, so miteinander reden und so. Aber Nehemia dachte, jetzt, in diesem Moment, wir sind noch mitten am Mauerbau. Da steckt mehr dahinter. Das ist eine trügerische Taktik. Und er hat gesagt, nein, ich habe keine Zeit, ich muss mich hier um den Mauerbau kümmern. Und dann kam viermal so ein Bote, der brachte den Brief. Ja, komm mit zu uns. Wir wollen eine Konferenz veranstalten. Ja. Komm mit, weg. Aber Nehemia ließ sich nicht abbringen. Er sagte, ich bin hier richtig. Und wer weiß, ob das nicht eine Falle ist, dass sie mich da vielleicht ja umbringen wollen. Ja. Ja.
Gleich kurz einen Satz dazu sagen. Ja. Was ich da auch noch beeindruckend fand, war, sie haben ja nicht nur gesagt, lass uns eine Friedenskonferenz veranstalten, sondern sie haben ja auch dem König falsche Botschaft überbracht, dass Nehemia den König unterdrücken möchte, und ihn damit noch unter Druck gesetzt, aber er hat trotzdem die Weisheit behalten und einen klaren Kopf, um nicht auf diesen Druck halt einzugehen und auf den Betrug.
Ja.
Also das fand ich sehr beeindruckend dabei.
Sehr gut. Ja, ja. Ganz genau, ja. Also ihm wurde viel Druck gemacht. Ja. Danke für die Ergänzung. Und dann kam sie auf eine neue Idee. Ja, wir bestechen den Schemaja, den Sohn des Priesters. Und der soll die Nehemia so in Sicherheitsgewahrsam nehmen, in den Tempel ein. Mal ein bisschen, er soll ihm sagen, hier, Nehemia, ich habe was gehört. Die planen einen Anschlag auf dich. Komm mit in den Tempel. Da bist du sicher. Nehemia dachte, aber war das jetzt richtig? Woran erkannte Nehemia, dass das falsch ist, was der Schemaja sagte? Vielleicht soll ich noch sagen, er war ein Sohn des Priesters und der Priester war sein Freund von Nehemia. Also ziemlich tückisch. Ja. Nehemia hatte aber erkannt, dass das nicht von Gott sein kann. Denn er wusste genau, dass in den Mosebüchern geschrieben steht, dass nur die Priester da in diesen Bereich des Tempels gehen durften. Und deswegen wusste er, das ist falsch. Die wollen mich reinlegen. Ja. Dass sie dann etwas haben, wo sie mich beim Volk anschwärzen könnten. Dass ich ja doch nicht die Gebote Gottes so richtig befolgen würde. Ja. Ja. Also das durchschaute Nehemia und ließ sich auch davon nicht abhören. Und so sehen wir, dass dann die Mauer doch so langsam oder fertig wurde. Nehemia erkannte die Tücken, die List, wie auch die Widersacher ihn jetzt wegbringen wollten von der Arbeit. Ja, jetzt habt ihr schon mal so ungefähr die Begebenheit. Der Feind schläft nicht, stürzt den Leiter. Wer spielt von euch gerne Schach? Ja. So ein paar. Wisst ihr, was das Faszinierende bei Schach ist? Es gibt Leute, die, oh, ich kann mal nur einen Bauer schlagen, zack, noch mal eine Figur schlagen. Das ist eigentlich alles völlig egal, wie viele Figuren du von dem Gegner geschlagen hast. Du musst den König schlagen. Das ist das Einzige, was zählt bei dem Spiel. Ja? Und wenn der König auch, wenn der Gegner auch alle Figuren hat, aber der König ist geschlagen, dann hast du gewonnen. Ja? Ja. Aber so ähnlich sehen wir das auch hier, bei dem, was wir jetzt heute gehört haben von dem Nehemia. Schlag den König. Nehemia war jetzt zwar nicht der König, aber er war der Statthalter und er war der Leiter von diesem Projekt. Wie ich schon erwähnt habe, bei diesem Projekt mit dem Mauerbau gab es die Angriffe, die von außen kommen, die verbinden, und die Angriffe, die von innen kommen, aus den eigenen Reihen, die treiben leicht auseinander. Also betrachten wir jetzt nochmal diese persönlichen Angriffe, die Nehemia eigentlich zu Fall bringen sollte. Ja, es war klar, Nehemia war die entscheidende Person des Mauerbaus. Auch Sanballat und Tobia waren wahrscheinlich einige Jahre vorher auch beschäftigt, als schon der Tempel gebaut wurde, auch das alles oder da zum Erliegen zu bringen, unter Esra. Also es sind die gleichen, die jetzt wieder kämpfen. Beginnen ist ja gut, aber nicht vollenden. Ja? Bevor es vollendet wird, muss es irgendwie zum Stoppen gebracht werden. Ja? Nehemia hat sich den Angriffen gestellt. Er ließ sich und das Volk nicht entmutigen. Er ermutigte das Volk durch seinen Zuspruch und sein Gebet, hatten wir ja gesehen. Und er stellte sich auch dem kriegerischen Kampf, als der von außen kam. Er zog sich nicht zurück, sondern er zeigte, er hatte Gottvertrauen. Vielleicht an dieser Stelle noch eine Anmerkung zu diesen Kämpfen hier, den kriegerischen Kämpfen. Ja. Die Bibel kennt eigentlich nicht diesen Pazifismus. Er zog sich ja nicht zurück. Sie nahmen ein Schwert in die Hand, um sich zu verteidigen. Ja. So ist es auch durchaus von Gott gewollt, wenn ein bewaffneter Polizist einen Mörder erschießt. Er handelt dann im Auftrag Gottes. Ja. Oder wenn ein Soldat sein Volk bewahrt vor Angriffen von außen. Das ist. Und wir können im Alten Testament so viele Geschichten sehen, wie Israel sich verteidigen musste vor den Angriffen. Ja. Was jedoch die Bibel sagt, dass ein Polizist oder ein Soldat kein Unrecht tun sollen. Davor warnt die Bibel. Ja. Und wenn wir um des Glaubens willen geschlagen werden, dann sollen wir das über uns ergehen lassen. Das ist aber ein anderes Thema. Ja. Dann sollen wir nicht zurückschlagen. Ja. Dann sollen wir auch das mitgehen. Aber hier geht es um staatliche Aufgaben. Ja. Aber der Staat soll sich auch nicht überheben. Ja. Also deswegen, das war so die Randbemerkung, es war richtig, dass sie sich auch verteidigt haben. Ja, Nehemia, jetzt in diesem Kapitel sehen wir, er übersah auch nicht die internen Schwierigkeiten, sondern er stellte sich ihnen. Wie bekam nun Nehemia heraus, dass es das Erste hier eine Falle war? Also wir haben gesehen, als die ihn da wegholen wollten, der Ono, die Stadt, die lag nah an Samaria, dem Herrschaftsgebiet von Sanballat. Er sah nach einer Friedenskonferenz aus, aber das war eine Falle. Ja. Nehemia prüfte, ob sie es akzeptieren würden, dass es zur Zeit nicht kommen kann, weil er eben das wichtige Projekt des Mauerbaus erstmal abschließen wollte. Ja. Ja. Aber dieses hartnäckige, immer wieder, komm, ja, so eine Pistole auf die Brust, jetzt komm, ja. Das kommt vom Feind. Er will uns anhaltend unter Druck setzen und uns zu Fall bringen. Nehemia diskutiert gar nicht mit dem Feind. Er wiederholt nur seine Worte. Nein, ich kann nicht. Und so hatte Nehemia diesen entlarven können, ihre List, die in diesem Anschlag, hinter diesem Anschlag stand. Ja, dann die zweite Methode, dann Vers 5 bis 9, dann Nehemia 6. Da wurde dieser hinterlistige Brief geschickt. Dieser erweckte den Eindruck, dass sie sich besorgten um die Sicherheit. Ja, ich lese vielleicht gerade nochmal, da sandte Sanballat zum 5. Mal seine Diener zu mir mit einem offenen Brief in seiner Hand. Darin war geschrieben, unter den Leuten geht das Gerücht und Geschehen, hat's gesagt, dass du und die Juden abfallen wollen,
dass du darum auch die Mauer baust und du wollest ihr König werden. Und du habest die Propheten bestellt, die in Jerusalem von dir ausrufen und sagen wollen, er ist der König in Juda. Nun, das wird vor dem König kommen. So komm nun und lass uns miteinander Rat halten. Ich aber sandte zu ihm und ließ ihm sagen, es ist nichts von dem geschehen, was du da sagst. Du hast es dir in deinem Herzen ausgedacht. Denn sie alle wollten uns furchtsam machen und dachten, sie sollen die Hand abtun vom Werk, damit es nicht fertig werde. Da stärkte ich umso mehr meine Hände. Sie schickten einfach einen nicht versiegelten Brief und hatten die Hoffnung, dass dieser Brief dann von allen möglichen Leuten, von allen möglichen neugierigen Leuten dann gelesen wird, die den weitergeben. Ja. Das lud ja ein hier, um Dinge weiterzutratschen. Ne? Sie wollten den Nehemia damit Angst machen. Vielleicht enthielt das auch etwas Wahrheit, denn die Juden erwarteten ja einen König, der kommen solle. Merken wir dieses listige Schreiben? Aber Nehemia, wie reagierte er? Er verneinte die Beschuldigungen und betete zu Gott. Er sagte deutlich, wie es sich verhält, aber er diskutierte nicht mit ihnen. Als Jesus vor Pilato stand, was sagte Jesus da einfach? Du sagst es. Diskutierte er auch nicht groß mit Pilatus, oder? Ja. Die Frage ist, wie reagieren wir, wenn wir so verleumdet werden? Kommt uns nicht auch so ein Verhalten bekannt vor? Vielleicht an der Stelle noch was Persönliches hier. Ja, als ich im Mai 2020 in unserem Rundbriefen deutlich machte, dass wir die C-Maßnahmen kritisch sehen und diese schädlich hielten für die Gemeindegründungsarbeit, bekam ich auch von Mitgliedern innerhalb der Gemeindemission heftigen Gegenwind. Als ich darauf beharrte, mich nicht zu verbiegen und ihnen nicht nach dem Mund reden würde, drohten sie an, ein Misstrauensvotum zu machen. Ich sagte ihnen jedoch klar, dass ich als Leiter nicht meine biblischen Überzeugungen preisgeben werde. Und wenn sie das so wollten, auch notfalls die Gemeindemission verlassen würde und weiter hier in Golzen unsere Gemeindearbeit zu machen. So wie ich es vor Gott richtig halte. Nachdem diese Brüder selbst nicht bereit waren, die Verwaltungsarbeit des Missionswerkes zu übernehmen und sie nicht in der Lage waren, sind sie dann aus dem Missionswerk selber ausgeschieden. Damit konnten wir dann wieder weitermachen. Allerdings kam dann im Nachgang noch eine verleumderische Rundmail, die sie über listige Weise von uns an die Datei herausgeholt hatten und dann an 1500 Leute in Deutschland weit verschickt wurde. Etwa. Später dann im Frühjahr 2021, da folgte dann noch eine Anzeige hier an Martin und an mich. Interessanterweise war die nicht aus jemanden hier aus Golzen, der vor Ort war, der hätte das beurteilen können, sondern es kam über unseren Freundeskreis von irgendjemandem aus Süddeutschland, der nur unsere Rundbriefe gelesen hat und mehr nicht. Ja. Da konnten wir das konnten wir dann durch den Anwalt abwenden, aber es war schon aufregend, wenn man so zurückblickt. Ja. Zwischendrin hat man dann auch unsere Räume noch ein bisschen abgeschlossen. Ja. Also wir sehen, wie wir das erlebt haben, die Brüder wollten mich in ihre Abhängigkeit ziehen und letztendlich eigentlich handlungsunfähig machen. Wenn wir drüber nachdenken, wenn ich alles so gemacht hätte, wie sie es gewollt hätten, ich glaube, dann wären wir heute längst nicht so eine große Gemeinde hier oder würde uns vielleicht gar nicht geben, vielleicht wäre ich noch alleine hier. Merken wir, wie auch Angriffe von innen kommen können? Und ja, bei der letzten Methode, die dritte Methode war dann auch ein Verrat. Ja. Nun wollten sie die Glaubwürdigkeit Nehemias testen, indem sie ihn in den Tempel lockten. Ja. Schemaja war offensichtlich jemand, den Nehemia vertraute, denn sonst wäre er nicht zu ihm heimlich gekommen. Der bat ihn, ja, komm doch zu mir. Ja. Aber er war eigentlich auf der falschen, auf der anderen Seite. Ja. Und auch da sagte ich bereits, woran erkannte Nehemia, dass es eigentlich ein falscher Prophet war? Gott würde ihn nicht von der Arbeit abhalten, gerade wenn es jetzt zum Ende geht. Und kein echter Prophet würde jemanden zu etwas auffordern, was im Gegensatz zu dem Wort Gottes steht. Ja. Und so durchschaute auch Nehemia diese List. Ja, so wusste er, dass wenn er da reingehen würde, dann hätte das Volk Gottes einen Grund der Anklage gegen ihn gefunden. Ich möchte zum Abschluss kommen. Wir stehen immer in ständigen Spannungen. Ja, Paulus selbst wird gesagt, er war auch nicht in der falschen Weise unterwürfig. Er widerstand. In 2. Korinther Kapitel 10, Vers 1 heißt es, ich selbst, aber Paulus, ermahnte euch bei der Sanftmut und Güte Christi, der ich in eurer Gegenwart unterwürfig sein soll, aber mutig, wenn ich fern von euch bin. Ich bitte aber, dass ihr mich nicht zwingt, wenn ich bei euch bin, mutig zu sein und die Kühnheit zu gebrauchen, mit der ich gegen einige vorzugehen gedenke, die unseren Wandel für fleischlich halten. Denn obwohl wir im Fleisch leben, kämpfen wir doch nicht auf fleischlicher Weise. Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern mächtig, im Dienst Gottes Festungen zu zerstören. Wir zerstören damit Gedanken und alles Hohe, das sich erlaubt gegen die Erkenntnis Gottes, und nehmen gefangen alles Denken in den Gehorsam gegen Christus. So sind wir bereit zu strafen allen Ungehorsam, sobald euer Gehorsam vollkommen geworden ist. Das waren 2. Korinther 10, Vers 1 bis 6. Also Paulus war durchaus auch nicht unterwürfig. Wenn er ein Fehlverhalten gesehen hat, dann hatte er es auch angesprochen. An einer anderen Stelle heißt es, dass Paulus widerstand auch mal dem Petrus und dem Barnabas, als sie heuchelten. Wer war Petrus und Barnabas? Das waren Apostel Jesu Christi. Und Petrus ist uns bekannt. Ja? Was für ein toller Mann er gewesen ist. Aber Paulus schreibt, ich widerstand ihm. In Galater 2, Vers 11, da heißt es, als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht, denn er war im Unrecht. Also wir sehen, dass auch solche großen Männer Gottes fehlerhaft sein konnten. Ja. Und dass es auch schon damals auch Schwierigkeiten gab zwischen diesen Leitern. Ja. Aber weil das so ist, ist es umso wichtiger, dass wir auch für die geistlichen Leiter beten. In Epheser 6, Vers 18 heißt es, betet allzeit mit Bitten und Flehen im Geist und wacht dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich, dass mir das Wort gegeben werde, wenn ich meinen Mund auftue, freimütig das Geheimnis des Evangeliums zu verkündigen, dessen Bote ich bin in Ketten, dass ich mit Freimut davon rede, wie ich es muss. Also merken wir, wie Paulus hier in die Epheser auch schreibt, betet bitte auch für mich. Ja. Und die Gemeinde kriegt nur das für das, was sie auch betet. Ja. Wenn ihr schlechte Predigen hört, dann beschwert euch nicht beim Prediger, sondern fragt euch, ob ihr genug gebetet habt. Ja. Ja, ihr lacht, aber manchmal ist es wirklich so, dass man merkt, man kommt nicht auf einen klaren grünen Zweig in Vorbereitung. Oder man ist hin und her gerissen. Soll ich darüber sprechen oder darüber sprechen? Und da braucht man auch Unterstützung. Und oder dass nicht andere Sachen dazwischen kommen, wo man dann plötzlich so viel abgelenkt ist, dass man gar nicht mehr richtig klare Worte fassen kann. Ne? Im Epheser 6, Vers 12 heißt es, denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Ja, merken wir das? Satan ist listig. Der Kampf gegen den Feind ist nicht zuallererst ein öffentliches Ereignis, sondern ein verborgenes. Merken wir das eigentlich wie damals in der Zeit von Nehemia ein geistlicher Kampf auch bestand und heute jetzt hier im Gemeindebau die gleichen Auseinandersetzungen oder ähnliche Auseinandersetzungen. Ja. Aber schön ist es, wenn wir dann sehen dürfen, jawohl, der Herr hat Gnade geschenkt. Und wir können dankbar sein, dass trotz dieser letzten Jahre oder vielleicht gerade deswegen auch unsere Gemeinde wachsen durfte. Das ist ein Geschenk. Und dass der Feind nicht in der Lage war, dieses kleine Pflänzchen hier in Golzen wieder auszulöschen. So möchte ich abschließen mit den Versen aus Nehemia 6. Und die Mauer wurde am 25. Tag des Monats Elu in 52 Tagen fertig. Und als alle unsere Feinde das hörten, fürchteten sie sich alle Völker, die um uns her wohnten. Und der Mut entfiel ihnen, denn sie merkten, dass dieses Werk von Gott war. Auch sandten viele Vornehme aus Juda an jenen Tagen Briefe an Tobia und von Tobia kamen Briefe zu ihnen. Es gab nämlich viele in Juda, die sich ihm verschworen hatten, denn er war ein Schwiegersohn Schechanjas, des Sohnes Arachs. Und sein Sohn Johanan hatte zur Frau die Töchter Meschulams, des Sohnes Berachjas. Und sie sagten vor mir Gutes von ihm und trugen ihm meine Worte zu. Da sandte Tobia Briefe, um mich abzuschrecken. Also merken wir, dann als es fertig wurde, die Mauern, dann kamen auch andere Fürsprecher und stellten sich zu Nehemia. Ja. Ja. Aber der Feind arbeitet trotzdem weiter im Hintergrund. Ja. Ja. Aber das soll uns nicht beunruhigen. Lass uns einfach daran denken, oder das hier uns rot anstreichen in der Bibel, denn sie merkten, dass dies Werk von Gott war. Das wünsche ich uns, dass wir das alles merken, dass Gott letztendlich der Herr ist. Auch nicht unsere Cleverness. Nein, auch Nehemia brauchte diese Abhängigkeit von Gott, ja, und hatte dann von Gott die richtigen Antworten geschenkt bekommen. Ja. Ja. Also da, das soll deutlich werden. Ja. Und Nehemia war sich dessen bewusst, auch dass dieses Werk gelang, war eben Gottes Werk. Ja. Und er war ein Teil davon. Er durfte dran mitarbeiten. Ja. Das wünsche ich euch allen, dass ihr auch an Gottes Werk mitarbeiten könnt. Dass Gott auch euch, auch mit den Fehlern und Macken, so wie mich, auch gebrauchen kann für sein Werk. Ja. Amen.